ein ganz entscheidender Punkt, den man als Mensch mit Diabetes wissen sollte. Ja, je besser die Blutzuckereinstellung, umso geringer ist das Risiko für eine Infektion, umso geringer ist das Risiko für einen schweren Verlauf.
Ja, dann herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Hummel. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir die nächste Viertelstunde über Diabetes und Infekte zu sprechen. Spannendes Thema, wie ich finde, auch gerade in dieser Winterzeit, wo viele von Infekten geplagt sind. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht mögen Sie einfach mal, bevor ich loslege, sich selbst kurz vorstellen.
Ja, hallo. Mein Name ist Michael Hummel. Ich war lange Zeit im Krankenhaus München-Schwabing, 18 Jahre lang in der Diabetesabteilung, bin Internist, Endokrinologe und Diabetologe. Nach dieser Zeit habe ich dann in eine diabetologische Schwerpunktpraxis nach Rosenheim gewechselt und parallel dazu bin ich immer der Forschergruppe Diabetes am Helmholtz-Zentrum in München.
Wir starten mal direkt mit der ersten Frage. Wie beeinflusst denn Diabetes das Infektionsrisiko? Oder kann man sagen, erhöht Diabetes das Risiko sogar für Infektionen?
Ja, absolut. Das kann man so sagen, das muss man so sagen. Diabetes erhöht das Risiko für Infektionen, für manche Infektionen mehr, für manche weniger. Also typisch ist zum Beispiel, dass Menschen mit Diabetes mehr Harnwegsinfekte, also Entzündungen an den Nieren oder Blasenentzündungen haben. Anderen Atemwegsinfekte sind häufiger bei Menschen mit Diabetes. Und eine Infektion, die uns ganz wichtig ist als Diabetologen, ist die Entzündung an den Füßen, das sogenannte diabetische Fußsyndrom, werde ich nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen, weil das ein bisschen komplexer ist. Aber da ist eben auch ganz häufig, dass es zu Infektionen kommt. Und wir wissen, Menschen mit Diabetes haben ein 40-fach erhöhtes Amputationsrisiko im Vergleich zu Menschen ohne Diabetes. Also da ist zum Beispiel so eine Entzündung wirklich gefährlich. Gut, wie kommt es nun dazu, dass die Entzündungen häufiger sind? Das hat biologische Gründe natürlich. Die Immunabwehr bei Menschen mit Diabetes ist reduziert. Wir Mediziner unterscheiden immer zwei Wege bei der Immunabwehr. Einmal die humorale, also durch die Blutfaktoren, und einmal durch die zellenbedingte Immunabwehr, also durch die weißen Blutkörperchen bedingte Immunabwehr. Und beide Systeme sind bei Diabetes sozusagen geschwächt. Das hängt natürlich immer davon auch ab, wie gut der Diabetes eingestellt ist. Aber im Prinzip sieht man eben eine Schwächung des Immunsystems durch Diabetes, sowohl auf der zellulären als auch auf dieser humoralen Ebene. Das ist eigentlich der Kernpunkt, aber es kommen dann noch ein paar andere Faktoren dazu. Also zum Beispiel lokale Faktoren spielen eine Rolle. Menschen mit Diabetes haben häufiger eine Angiopathie, also eine Durchblutungsstörung. Menschen mit Diabetes haben häufiger eine Neuropathie, also eine Veränderung vor allem der langen Nerven. Und da komme ich jetzt wieder auf das diabetische Fußsyndrom. Ja, wenn man dann eine Wunde am Fuß hat, ja, vielleicht wenn man eine Neuropathie hat, das nicht so gut spürt, kann das einerseits deswegen nicht so gut abheilen, weil man eine Angiopathie hat, also eine schlechtere Durchblutung, aber weil sich die Wunden eben auch leichter entzünden können. Also häufiger Infekte entstehen, was man dann sieht, dass die Wunde eben stark gerötet ist, eitert und eben gefährlich ist, weil diese Wunde fortschreiten kann. Der maximale GAU sozusagen ist dann die Sepsis. Wenn diese Bakterien, Viren oder Pilze, die ja Infektionen auslösen, eben ins Blut gelangen und dann eine massive Entzündung machen, die Organe angreifen, die Nieren, das Herz angreifen, das sind dann sehr schwere Erkrankungen, die sind eben, wie gesagt, bei Diabetes häufiger.
Ein komplexes Zusammenspiel, ne?
Von mehreren Faktoren, genau.
Ja, genau. Ist das denn auch so, dass man dann sagen kann, also hör ich jetzt so raus, dass Infekte dann für Menschen mit Diabetes auch gefährlicher sind als für Stoffwechselgesunde, ne?
Ja, absolut. Auch das ist richtig. Infektionen sind bei Menschen mit Diabetes gefährlicher. Also uns allen ist das, glaube ich, bewusst geworden, zum Beispiel jetzt während der Covid-Zeit. Da haben Sie sicher irgendwo in den Nachrichten mal oder mal gehört, ja, die Verläufe bei Menschen mit Risikofaktoren, Diabetes ist in dieser Hinsicht ein Risikofaktoren, verlaufen schwerer. Also die Covid-Verläufe bei Menschen mit Diabetes waren schwerer als bei denen, die keinen Diabetes haben, also das erhöht das Risiko. Ich habe auch noch mal ein paar Zahlen rausgesucht aus England. Deutschland gibt es da leider keine guten Zahlen so. Und das ist schon ganz interessant. Also bei Typ-1-Diabetes ist die Krankenhausaufnahme wegen der Infektion viermal häufiger bei Menschen mit Typ-1-Diabetes im Vergleich zu Menschen ohne Diabetes. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes wird man wegen einer Infektion ins Krankenhaus aufgenommen, doppelt so oft. Also zweifach
Ja.
höheres Risiko. Und was auch wichtig ist, das haben wir ganz am Anfang schon angedeutet. Es spielt natürlich eine Rolle, wie gut der Diabetes eingestellt ist. Zum Beispiel liegt der HbA1c unter 7%, dann ist das Risiko für Infektionen bei Menschen mit Diabetes, da ist jetzt Typ 1 und Typ 2 zusammengefasst, 40% höher, also 1,4-fach höheres Risiko, dass man eine Infektion bekommt. Liegt der HbA1c jetzt über 11, also das ist jetzt schon eine grottenschlechte Einstellung, ja, dann ist das Risiko auf 470% erhöht. Also
Oh ja.
man kann sagen, fast 5-fach höheres Risiko, dass man eine Infektion bekommt. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man als Mensch mit Diabetes wissen sollte. Ja, je besser die Blutzuckereinstellung, umso geringer ist das Risiko für eine Infektion, umso geringer ist das Risiko für einen schweren Verlauf.
Jetzt haben Sie schon mal kurz angesprochen, dass das Risiko eben hoch ist, wenn der Blutzuckerwert schlecht eingestellt ist. Wie verhalten sich denn Blutzuckerwerte während einer Infektion? Was muss man da beachten?
Kommt jetzt ein bisschen darauf an, was man für eine Infektion hat, aber im Prinzip kann man immer sagen, wenn der Patient oder der Mensch mit Diabetes eine Infektion hat, Fieber hat, ein Infekt hat, steigen die Blutzuckerwerte an. Oft sogar sehr starker Blutzuckeranstieg. Was wir auch öfter sehen, ist, dass die Blutzuckerwerte schwanken, also stärkere Ausschläge nach oben und nach unten zu sehen sind. Und es gibt dann so ein bisschen eine Ausnahme von dem, was ich jetzt gesagt habe, nämlich bei Magen-Darm-Infekt. Also bei Erbrechen oder bei Durchfall ist es ja so, dass die Kohlenhydrate, die man zwar aufnimmt, aber kommen sozusagen im Blut nicht an. Die Glucose kommt im Blut nicht an, sodass man bei einem Magen-Darm-Infekt ein erhöhtes Risiko für Unterzuckerung hat, gerade wenn man Insulin spritzt oder wenn man Tabletten einnimmt, die den Blutzucker senken. Also das ist aber eigentlich die Ausnahme. Im Prinzip ist es so, dass in der Regel die Blutzuckerwerte ansteigen. Warum ist es so? Ein Infekt ist immer ein Stress für den Körper, ist ein Stressfaktor. Und was macht der Körper bei Stress? Tut er die Stresshormone ausschütten, die sozusagen die Situation wieder in den Griff kriegen sollen. Sie kennen alle diese Stresshormone, Adrenalin, Cortison. Was machen die Stresshormone? Alle diese Stresshormone erhöhen den Blutzucker, zum Teil massiv. Na, also Adrenalin sorgt dafür, dass in der Leber mehr Glucose produziert wird, die dann ins Blut gelangt. Also zusätzlich zu dem eh schon zu hohen Zucker bei der Diabeteserkrankung kommt dann sozusagen noch die selbstproduzierte Glucose dazu. Gibt da noch ein seltenes Phänomen, das ich hier auch noch kurz erwähnen wollte. Es gibt auch noch Interaktionen zwischen Medikamenten, die man bei Infektionen nimmt, Antibiotika und Diabetesmedikamenten. Es ist aus meiner Sicht nicht so ein wichtiger Punkt, weil es vor allem um die Diabetesmedikamente geht, die wir Sulfonylharnstoffe nennen. Also das wäre Amaryl oder Novonorm. Das sind die Glinide, das sind so Sulfonylharnstoffabkömmlinge. Das sind Medikamente, die man bei Typ-2-Diabetes gibt oder ich will fast sagen, gegeben hat. Also die werden heute nicht mehr so häufig eingesetzt, dass sie Unterzuckerungsrisiko haben. Und diese Medikamente werden dann schlechter abgebaut bei manchen Antibiotikagaben, bleiben sozusagen länger im Blut und können dadurch Unterzuckerungen auslösen. Also das ist auch noch ein Einfluss des Diabetes auf die Blutzuckerwerte, hier eben durch die Behandlung. Aber wie gesagt, das ist ein seltener Aspekt. Mai, was ist die Konsequenz aus dem, was ich jetzt alles gesagt habe? Die Blutzuckerwerte sind in der Regel erhöht, sie schwanken stärker. Das heißt für den Patienten, er muss einfach besser aufpassen, er muss den Blutzucker öfters messen. Also wir empfehlen so bei fieberhaften Erkrankungen, bei Infekten, alle 3 Stunden den Blutzucker zu messen. Oder viele haben ja heute inzwischen einen Sensor, so dass man da immer regelmäßig nachgucken kann und das nicht mehr so problematisch ist wie früher.
Okay, also regelmäßige Kontrolle und wahrscheinlich dann eben auch Insulindosis erhöhen.
Genau.
Medikamente entsprechend erhöhen, die man
Ja.
einnimmt, also dass das so ein bisschen mehr unter Kontrolle bleibt,
Ja,
sozusagen.
das ist richtig. Alles, was Sie sagen, ist richtig, aber es ist teilweise ein bisschen schwieriger, weil wir nicht alle Medikamente, speziell alle Tabletten, nehmen dürfen oder dem Patienten geben dürfen, wenn ein fieberhafter Infekt vorliegt. Also es ist so bei Typ-2-Diabetes und oralen Medikamenten, also bei Tabletteneinnahme, gibt es zwei Medikamente, die abgesetzt werden müssen, wenn der Patient schwer krank ist, also sprich, wenn man eine deutlich erhöhte Körpertemperatur hat, wenn man starkes Fieber hat, muss einerseits Metformin abgesetzt werden, andererseits müssen die SGLT2-Hemmer abgesetzt werden. Also die Patienten kennen das eher unter dem Namen Foxiga, das ist das Dapagliflozin, oder unter Jardiance, das ist das Empagliflozin, weil bei diesen Substanzen eine Blutübersäuerung entstehen kann bei schweren Erkrankungen. Also bei Metformin kann es zu einer Laktatazidose kommen. Das ist sehr, sehr selten. Das passiert nicht oft, aber das Risiko steigt eben bei schweren Infekten, bei schweren Erkrankungen an. Und das Gleiche gilt bei SGLT2-Hemmern. Hier kann es eben auch zu einer Übersäuerung kommen. Das ist ein bisschen ein anderer Typ dann, eine sogenannte Ketoazidose, was man eher vom Typ-1-Diabetes her kennt. Das ganz Typische bei diesen dabei ist, dass sogar der Blutzucker normal sein kann und trotzdem das Blut sauer werden kann. Also auch diese Medikamente müssen abgesetzt werden und pausiert werden. Was natürlich das Problem dann ist, wenn der Zucker eh schon hoch ist und wir setzen die Diabetes-Tabletten ab, steigt der nochmal an. Das heißt, es kann notwendig werden, bei Gabe von diesen Medikamenten dann auf Insulin umzusteigen.
Okay, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Was heißt das konkret? Müssten dann Typ-2-Patienten auch Insulin spritzen?
Kommt des
Ja.
Öfteren vor, also bei schweren, im Krankenhaus ist es grundsätzlich so, wenn Sie ins Krankenhaus mit einem Infekt kommen, werden immer, in der Regel, werden alle oralen Medikamente, also Diabetes-Medikamente, werden in der Regel abgesetzt und auf Insulin umgestellt. Zu Hause ist es natürlich nicht ganz so einfach. Wenn man parallel schon ein bisschen Basalinsulin gespritzt hat, dann kann man das gut handeln, wenn einen der Diabetologe so ein bisschen mitbetreut, muss man ein bisschen Korrekturinsulin spritzen, das Basalinsulin erhöhen. Aber wie gesagt, es kann bei wirklich schweren Erkrankungen notwendig werden, Insulin zu spritzen. Oft muss man ja eh bei schweren Infekten ins Krankenhaus, weil die Antibiotika ja besser über die Vene als über die Tablettenform wirken. Also wenn der Arzt Ihnen empfiehlt, dass Sie ins Krankenhaus sollen bei einem Infekt, bitte nicht wehren
Dann
dagegen,
ja,
was
lieber
die
gehen.
meisten tun, sondern lieber gehen. Und bei Insulin ist es natürlich so, das haben Sie ja angedeutet, klar, bei steigenden Blutzuckerwerten müssen die Insulindosen erhöht werden. Es gibt so eine Faustregel, die sagt, wenn die Temperatur 1 Grad ansteigt, also über 37,5, dann sozusagen jeweils 1 Grad ansteigt, dass man 10 bis 20% mehr Insulin geben muss. Ich habe viele Patienten im Hinterkopf, die deutlich mehr sogar noch brauchen. Also ich kenne einige Typ-1-Patienten, die haben sozusagen ihre Pumpe so programmiert, wenn sie einen Infekt haben, wenn sie einen grippalen Infekt haben, wenn sie Fieber haben, dass sie die Basalreiter einfach verdoppeln. Ja, also dass dann sozusagen die doppelte Menge an Insulin, zumindest an Basalinsulin, gebraucht
Ja.
wird. Und oft muss man natürlich auch öfters dann zum Korrekturinsulin geben, vielleicht zu den Mahlzeiten auch nochmal 50% mehr. Das ist individuell unterschiedlich, das hängt von der Erkrankung ab. Man muss sich da vorsichtig rantasten, aber der Insulinbedarf steigt deutlich an. Wichtig ist auch vielleicht hier noch zu erwähnen, wenn der Blutzucker über 250 geht, das gilt jetzt insbesondere für Menschen mit Typ-1-Diabetes, aber auch mit Typ-2-Diabetes. Gucken, ob das Blut sauer wird, Aceton messen, entweder im Urin oder man kann das ja heute auch schön im Blut messen. Mit manchen Messgeräten, mit manchen Blutzuckermessgeräten kann man ja zusätzlich auch das Aceton messen. Und wenn man da sieht, hoppla, das steigt an, wenn eine Ketoazidose droht, das ist auch wieder eine gefährliche Situation,
Ja.
wo man letztendlich, kommt jetzt auch ein bisschen auf die Ausprägung an, aber was letztlich auch ein Grund ist, sich im Krankenhaus dann behandeln zu lassen. Also ein Infekt kann zu so starken Blutzuckerentgleisungen führen, dass es notwendig wird, dass man das im Krankenhaus überwacht.
Jetzt wollen wir natürlich am liebsten, dass das alles gar nicht so weit kommt. Deswegen
Ja.
zum Ende noch mal die Frage. Haben Sie schöne Tipps, wie man möglichst gesund durch die Winterzeit kommt?
Ja, naja, es gibt vielleicht zwei Teilantworten dazu. Also die eine oder drei. Die eine Antwort haben wir vorhin schon gegeben. Gute Blutzucker
Blutzucker.
einstellen. Ja? Also Menschen, wo der Blutzucker gut eingestellt ist, ich sage jetzt mal idealerweise unter 7 der HbA1c liegt, sagen wir mal, bis 7,5 kann man ja manchmal auch zufrieden sein, kommt jetzt immer auf den individuellen Fall und auf das Alter drauf an, dann sinkt einfach das Risiko, dass man Infektion bekommt, beziehungsweise dass es eine schwere Infektion wird. Das wäre jetzt was Diabetes-Spezifisches. Es gibt dann als zweites natürlich die Empfehlung, das ist letztendlich auch diabetes-spezifisch, sich impfen zu lassen. Also jetzt ist gerade die Phase, gerade wäre es noch rechtzeitig, sich gegen Grippe und Covid impfen zu lassen. Diabetiker gehören ja zu den Risikogruppen, auch bei Covid weiterhin, so dass die Empfehlung schon gilt, diese beiden Impfungen am besten jetzt, das ist ein guter Zeitpunkt, ja, fast schon ein bisschen zu spät, machen zu lassen. Man kann das ja auch in einem Termin machen und eben andere Impfungen, Pneumokokken, also die dann sozusagen Lungenentzündung auslösen können. Und auch Herpes wird ja empfohlen, also Gürtelrose-Impfung wird ja empfohlen bei Menschen mit Diabetes. Also jede Impfung reduziert natürlich deutlich das Risiko, dass man die Erkrankung bekommt. Beziehungsweise schützt es, das kennen wir ja von Covid, schützt eben vor schweren Verläufen. Das wären jetzt so zwei diabetisch-spezifische Empfehlungen. Die dritte Empfehlungsgruppe sind so allgemeine Empfehlungen, die jeder kennt. Hände zum Beispiel waschen, natürlich Menschen meiden, die husten und eine Erkältung schon haben, vielleicht große Mengen meiden, also große Menschenmengen meiden. Das sind aber so allgemeine Empfehlungen, die natürlich für jeden Menschen gelten.
Ja, der Karneval ist ja auch noch ein bisschen hin hier im Rheinland und der
Ja.
Fasching im Süden. Ja, dann Herr Professor Hummel, vielen Dank. Das war sehr spannend, schön kompakt
Gerne.
zusammengefasst. Ich habe selber noch mal ganz viel gelernt. Ich fand es richtig nett und ja, vielen Dank und Grüße nach
Gerne
München.
bis wiederhören.
Ja, tschüss.
Das war der Diab-Info-Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diabinfo.de.